Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Jahrhundert-Hochwasser, besser Jahrtausend-Hochwasser, viel Wasser eben und es regnet. Die Menschen in Lateinamerika werden sagen Regenzeit eben. Und sicher, hier im Onda Info hätten wir diesen Sommer auch alle zwei Wochen und öfter über Überschwemmungen, Erdrutsche, Moskitoepidemien und so weiter in den Ländern Lateinamerikas berichten können. Nur haben diese dort weit verheerendere Folgen als für die Menschen hier. Jedoch nicht, weil die Naturkatastrophen so viel schlimmer sind, sondern weil ein Hochwasser wie das, was wir hier erleben, nicht eine Gemäldegalerie unter Wasser setzt, sondern ganze Dörfer dem Erdboden gleichmacht und in der Folge die Menschen an Krankheiten wie Cholera oder Dengue sterben. Folgen der sozialen Verhältnisse, nicht primär der ins Schwanken geratenen klimatischen Verhältnisse. Zu hoffen bleibt, dass bald auch die sozialen Verhältnisse ins Schwanken geraten. Ein rebellisches Dorf in Mexiko, San Salvador de Atenco, möchte uns das glauben lassen. Unser erster Beitrag bremst dagegen die Hoffnung. In Kolumbien hat der rechtskonservative Álvaro Uribe Vélez sein Amt als Präsident angetreten. Viele Befürchtungen von Menschenrechts- und Solidaritätsgruppen scheinen sich zu bewahrheiten.
Es war ein Amtsantritt mit schnellen Folgen. Kaum hatte Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe vergangene Woche seinen Sitz eingenommen, da explodierten gleich mehrere Bomben in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota. Seither verging kein Tag, an dem die sogenannte revolutionären Volksbefreiungskräfte, die FARC, nicht von sich hören ließ. Über 100 Menschen starben bei Anschlägen und Kämpfen zwischen Armee, Guerilla und rechten paramilitärischen Gruppen. Seit Montag, dem 12. August, 0 Uhr, herrscht nun Ausnahmezustand. Wenig spricht also dafür, dass Uribe erreichen wird, woran auch sein Vorgänger Andrés Pastrana gescheitert ist. Dem 38 Jahre andauernden Bürgerkrieg zwischen der Regierung und Lateinamerikas stärkster Guerilla-Gruppe ein Ende zu bereiten. Im Gegenteil, dass der Rechtspolitiker schon im Wahlkampf eine harte Linie gegen die linksgerichtete FARC ankündigte, lässt befürchten, dass sich der Krieg noch verschärfen wird. Allein im vergangenen Jahrzehnt fielen den Auseinandersetzungen über 40.000 Menschen zum Opfer.
Wir werden keine Art der Gewalt akzeptieren. Weder die sich gegen den Staat richtet, noch die, mit der sich der Staat verteidigt. Beides ist terroristisch.
Solche Worte schienen wohl eher der Anwesenheit der zahlreichen internationalen Gäste geschuldet. Tatsächlich hat der neue Präsident Kolumbiens nie einen Zweifel gelassen und wie kein anderer hat er eine harte Linie im Kampf gegen die Guerilla-Bewegung FARC propagiert. Bereits im Frühjahr hatte Uribes Vorgänger Andrés Pastrana den Dialog mit den Guerilleros für beendet erklärt. Seither geht Kolumbiens Armee massiv gegen die rund 17.000 Guerilleros der FARC vor. Uribe will diesen Weg nun noch offensiver weiterverfolgen. Die FARC reagierte mit Terror auf solche Ankündigungen. Mit Granatenwerfern griffen sie zum Amtsantritt den Präsidentenpalast an. In mehreren Stadtteilen legten sie Bomben. Drei Granaten explodierten im Armenviertel Cartucho in Bogota. Allein diese kosteten 21 Menschen das Leben. Uribe verhängte daraufhin am Montag, den 12. August, den Ausnahmezustand. Die Maßnahme räumt ihm weitreichende Sondervollmachten ein, von denen er sofort Gebrauch machte. So kündigte eine Sondersteuer zur Finanzierung der Aufrüstung von Polizei und Militär an. Langfristig will Uribe die Zahl der Soldaten fast verdoppeln. Besonderen Wert legt der Präsident auf ein Programm, mit dem er 1 Million Bürgerinnen und Bürger in ein Informationsnetz einbinden will, das die Armee durch die Weitergabe von Informationen unterstützen soll.
Menschen, die zu Hause sind, auf ihrem Land oder in ihren Läden arbeiten, sollen sich als unterstützende Soldaten oder Polizisten verpflichten.
Politische Beobachter wie etwa Amnesty International zeigen sich daraufhin alarmiert. Nicht zuletzt, weil Uribe selbst als Mann der rechtsgerichteten Paramilitärs gilt. Jene Organisationen, die im Interesse von Unternehmen, Großbossen und Großbauern einen erbitterten Krieg gegen die FARC führen. Uribe gründete während seiner Amtszeit Mitte der 90er Jahre als Gouverneur der wirtschaftlich stärksten Region Antioquia die Asociaciones Convivir. In einem Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte wird diese Gruppe als Keimzelle der Paramilitärs bezeichnet. Der Menschenrechtler Jorge Rojas, der in den letzten Tagen bei den Vereinten Nationen in New York an Gesprächen über mögliche friedliche Lösungen des Konfliktes teilnahm, ist skeptisch.
Con mucha preocupación, además porque estos anuncios que venían desde la campaña han despertado la preocupación de muchos sectores de la comunidad internacional alrededor de la intención del nuevo presidente de incorporar a la población civil en la confrontación.
Ich betrachte die Absicht des neuen Präsidenten, die Zivilbevölkerung in den Konflikt einzubeziehen, mit großer Sorge. Dies führt unweigerlich zu einer Polarisierung in der Gesellschaft, schürt Misstrauen und Angst und macht die Zivilgesellschaft zum Teil des Konfliktes. Das führt sicherlich dazu, dass der Konflikt noch vergrößert wird. Für die Demokratie und die Menschenrechte im Land ist diese Institutionalisierung des Krieges extrem gefährlich.
El conflicto. Esto lo que hace es institucionalizar la guerra, es cierto, pero llevarla a unos extremos muy peligrosos para la democracia y los derechos humanos en el país.
Ein Ende des Krieges ist also kaum absehbar. Auch wenn sich die Vereinten Nationen als so wörtlich ehrliche Makler angeboten haben. Seit Jahren schon unterstützt die USA im Rahmen des Plan Colombia den Krieg der kolumbianischen Regierung gegen die FARC. Die Europäische Union hingegen versucht mäßigend auf die Politik des Hardliners Uribe einzuwirken. Zur Vereidigung legte sie dem neuen Präsidenten nahe, dass der Konflikt nur durch Verhandlungen zu lösen sei. Für die Guerilla allerdings steht am Anfang jeder Friedensverhandlung die Forderung, dass der Staat konsequent gegen die Paramilitärs vorgeht. Ob ausgerechnet ein Mann wie Uribe diese Voraussetzung erfüllen wird, ist kaum zu erwarten.
Yarasi, aviones no. Land ja, Flugzeuge nein. Die Bauern von Atenco ließen keine Gelegenheit aus, dieser Forderung Nachdruck zu verleihen. 8 Monate lang verbarrikadierten sie die Zufahrtsstraßen ihrer Gemeinde mit Sandsäcken. Sie demonstrierten mit ihren Macheten im Zentrum von Mexiko-Stadt und sie verjagten die örtliche Polizei sowie den Bürgermeister. Schließlich hatten sich die Beamten und der Gemeindeoberste auf die Seite der Regierung geschlagen und damit auf die Seite derer, die das Ackerland der Bauern aufkaufen wollten, um darauf einen Großflughafen zu bauen. Allein in der Gemeinde San Salvador Atenco sollten rund 70% des Landes Parkplätzen, Wartehallen und Startbahnen weichen. 345 Wohnhäuser des Dorfes sollten dem Erdboden gleichgemacht werden. Für die meisten Bewohner war deshalb klar, Atenco no se vende. Atenco verkauft sich nicht. Bauer Jorge Flores kündigte stellvertretend an.
Ya que nunca nos consultó.
Wir wurden nie befragt. Wenn die Regierung ihre Pläne nicht zurücknimmt, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als gewaltsam hier einzudringen. Wir sind auf alles vorbereitet, auf das Militär und auf die Nationalpolizei. Sie werden nur über unsere Leichen durchkommen.
Das schlimmste Szenario blieb aus. Nach schweren Auseinandersetzungen zwischen Bauern und der Polizei Mitte Juli erklärte Mexikos Präsident Vicente Fox jetzt seinen Rückzug. Der Flughafen Texcoco wird nicht gebaut, ließ der Staatschef am 1. August wissen. Es gebe überzeugende Alternativen für einen vergrößerten Flughafen im Zentrum des Landes, hieß es plötzlich aus dem Ministerium für Kommunikation und Transport. Wenige Tage später hob Fox endgültig das Dekret auf, mit dem die Regierung rund 5000 Hektar Boden hatte zwangsenteignen wollen. Die Entscheidung sei notwendig gewesen, so die wörtliche Begründung, um den sozialen Frieden, die Stabilität und den Rechtsstaat zu sichern. Kurz zuvor war Enrique Espinosa aus San Salvador Atenco an den Folgen einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und den Dorfbewohnern gestorben. Marta Perez, eine Sprecherin der Rebellen und Rebellinnen aus Atenco, ist sich sicher.
Bueno, que solamente cumplió con su obligación. Era su obligación. No nos hizo ningún favor.
Der Präsident Fox hat uns nicht etwa einen Gefallen getan, sondern er musste es tun. Die Gesellschaft hat ihn dazu gezwungen, aus Gründen der Gerechtigkeit und der Vernunft. Hatte einfach keinen anderen Ausweg. Das einzige, was er hätte machen können, wäre gewesen, unsere Rechte noch mehr zu verletzen. Er hätte uns alle ermorden müssen. Es ist ja schon ein unserer Kompaniero gestorben. Wir waren zu allen entschlossen, das wüsste Fox. Von ersten Moment an war uns klar, dass er diesen Flughafen auf unserem Boden nicht bauen wird.
Que jamás iba a aterrizar ese aeropuerto en nuestras tierras.
Atenco, cabeza de este movimiento, demuestra que también es zapatista. Un aplauso para ustedes, compañeros zapatistas de San Salvador Atenco.
Demente, sí, aquel presidente que vendió las tierras de su propia gente, sus raíces y costumbres, sí, le hizo como a Judas por un puñado de billetes, pasó a madrear a su propia...
Nach der Entscheidung wurde in Atenco gefeiert, tagelang, nächtelang. Die Wandtafel, auf der genauestens eingetragen wurde, wer wann Nachtwache schieben muss, hat ihr Soll erfüllt. Und vor der Bühne des Auditorio Municipal, auf der in den vergangenen Monaten vor allem gegen die Regierung, den Neoliberalismus und das Kapital gewettert wurde, wird nun getanzt. Atenco no se vende. Atenco verkauft sich nicht. Monatelang kämpften die Bauern mit dieser Forderung und monatelang ignorierte man im Regierungspalast in Mexiko-Stadt ihren Widerstand. Erst vor wenigen Wochen wurde der Kampf zu einer existenziellen Machtfrage für den konservativ-liberalen Staatschef Fox. Dabei schien eine Zuspitzung von Anfang an unvermeidlich. Nur wenige Tage nach Bekanntwerden des Enteignungsdekrets im Oktober vergangenen Jahres legten rund 2000 Menschen aus verschiedenen Dörfern Klage gegen die Zwangsenteignungen beim höchsten Gericht Mexikos ein. Über diesen Einspruch ist bis heute nicht entschieden worden. Doch in Atenco hat man sich diesbezüglich ohnehin nie große Hoffnungen gemacht. Sprecherin Marta Pérez.
Nosotros buscamos todos los medios pacíficos en nuestra lucha.
Wir haben versucht, alle friedlichen Wege in diesen Kampf zu gehen, unter ihnen auch die juristische Klage vor dem Suprema Corte de Justicia. Aber die Regierung hat das Gericht nie interessiert. Bevor überhaupt verhandelt würde, hat Fox deutlich gesagt, mit oder ohne Verfassungsklage, der Flughafen wird gebaut. Er ignorierte den Rechtsstaat, obwohl unsere Verfassungsklage noch lief. Begannen sie mit ersten Untersuchungen auf unserem Land.
Introdujeron en nuestras tierras maquinaria para realizar sus estudios para el proyecto del aeropuerto.
Also musste man selbst dafür sorgen, dass vor der Entscheidung des Gerichts keine Schritte zum Bau des Flughafens unternommen werden. Mehrmals setzten die Bauern Angestellte fest, die versucht hatten, mit den Arbeiten zu beginnen. In den letzten Maitagen etwa entführten sie einige Angehörige einer bulgarischen Firma, die für die Vermessung des Landes angeheuert worden waren. Erst einige vermittelnde Telefonate zwischen der Regierung Bulgariens und den rebellischen Bauern ermöglichten die Freilassung der Angestellten.
Zunächst sorgte vor allem der lächerliche Preis für Aufregung, den man den Eigentümern in der Region geboten hatte. 7 Pesos, etwa ein Dreiviertel Euro, sollten sie für jeden Quadratmeter Boden erhalten. Doch auch die Ignoranz, mit der die Regierung Fox vorging, schaffte Unmut.
Pues la verdad está muy mal, porque nunca nos avisaron, nunca pidieron opinión de, pues del pueblo, vaya.
Niemals habe man sie gefragt, niemals ihre Meinung hören wollen, beklagt diese Frau aus Atenco. Alles sei unter der Decke gehalten worden.
Muchas tierras de cultivo, muchas tierras de labor.
Nicht nur San Salvador Atenco war von den Planungen der Fox-Regierung betroffen. Insgesamt 13 Dörfer und Gemeinden der Region Texcoco sollten ihr Land für den Bau des Megaprojektes zur Verfügung stellen. Zunächst stellten sich die meisten Kommunen gegen das Projekt. Doch im Lauf der Zeit begannen die Delegierten vieler Dörfer mit Regierungsvertretern, um den Quadratmeterpreis zu verhandeln. Nur in San Salvador Atenco und zwei weiteren kleinen Dörfern blieb man stur. Das hatte einen einfachen Grund. Für viele Kommunen ging es um den Verkauf von 5 bis maximal 15% ihres Landes. Für die Menschen aus Atenco hingegen standen 70% auf dem Spiel und damit die Existenz des gesamten Gemeinwesens. Zwar hatte die Regierung neue Wohnungen, Schulen und Arbeit auf dem Flughafen in Aussicht gestellt. Aber in Atenco war man sich einig. Niemand wollte als Tellerwäscher oder Kofferträger auf dem Flughafen enden.
Ihre konsequente Haltung und ihr militantes Vorgehen brachte den Bewohnern von Atenco viel Sympathien, aber zunehmend auch Abgrenzung von reformistischen Organisationen. Vor Ort ließen sich vor allem linksradikale Gruppen blicken, so etwa der Consejo General de Huelga, CGH, der kleine, verbliebene, organisierte Rest der Streikbewegung an der Autonomen Universität UNAM, oder Erika Zamora, eine politische Gefangene, die im Frühsommer nach 4 Jahren aus der Haft entlassen wurde. Für die Regierung steht die 25-Jährige der kleinen Guerilla-Gruppe ERPI nahe, dem Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Zamora war während eines Treffens für eine Alphabetisierungskampagne verhaftet worden. Bei diesem Treffen sollen Mitglieder der ERPI anwesend gewesen sein. Wenige Tage nach ihrer Freilassung wurde Erika Zamora begeistert auf dem Marktplatz von San Salvador Atenco empfangen. Während die Solidarität aus dem linksradikalen Spektrum stärker wurde, wartete man jedoch zunächst vergeblich auf Menschenrechtsgruppen und andere einflussreichere Organisationen.
Mit dem 11. Juli änderte sich die Situation. Während eines Besuches von Arturo Montiel, dem Gouverneur des zuständigen Bundesstaates Mexiko, kam es zu heftigen Straßenschlachten. Mit Macheten, Steinen und Mollys reagierten die Bauern auf Angriffe von etwa 1000 Beamten der Nationalpolizei. Nebenbei wurden 3 Coca-Cola-Lastwagen beschlagnahmt und kurzerhand geplündert. 14 Personen nahm die Polizei während dieser Auseinandersetzung fest. Etwa 300 Demonstranten fuhren daraufhin zum Gefängnis in Texcoco und nahmen 7 Angestellte als Geisel. Zusammen mit 9 schon zuvor festgesetzten Polizisten wurden sie am Abend der Presse präsentiert. Am kommenden Nachmittag traf man sich dann mit den Sicherheitskräften an einer Brücke nahe Atenco zum Gefangenenaustausch.
In der Folge sah sich Fox erstmals gezwungen, von möglichen Alternativen zu Texcoco zu sprechen. Spätestens in diesen Tagen war das Vorgehen der Regierung in ganz Mexiko zum Symbol für die Ignoranz geworden, mit der man Großprojekte im Interesse einheimischer und internationaler Investoren gegen die Bevölkerung durchzusetzen versucht. Nicht Regierungsorganisationen und Persönlichkeiten aus dem Menschenrechtsspektrum schalteten sich ein. So etwa Brigadegeneral Francisco Gallardo. Gallardo war 8 Jahre im Gefängnis gesessen, weil er in seiner Aufgabe als Ombudsmann für das mexikanische Militär Korruption und Menschenrechtsverletzungen in der Armee angeprangert hatte. Gallardo versuchte nun, zwischen Bauern und Regierung zu vermitteln. Nach dem Erfolg in Atenco erklärte er auf dem Campus der UAM, der Autonomen Universität von Mexiko-Stadt,
El decreto expropiatorio del 22 de octubre pasado.
Das Enteignungsdekret vom Oktober war ein willkürlicher Akt und dank des würdevollen Kampfes der Bevölkerung von San Salvador Atenco sowie seinen Unterstützern wurde es gekippt. Für die Regierung war das eine eindeutige Lektion. Wenn sie ein solches Projekt durchsetzen will, kommt sie um den Konsens der Bevölkerung nicht herum.
Verfassungsrechtler Burgoa Orihuela, der im Auftrag der Dorfgemeinschaft die Klagen beim Suprema Corte führte, sprach von einer Zuspitzung. Verhältnisse wie zu Zeiten der Agrarrevolution von 1910 seien möglich. Das ist sicher etwas übertrieben. Doch tatsächlich steht Fox unter erheblichem Druck. Tausende ungelöste Landkonflikte könnten täglich Auseinandersetzungen ähnlichen Ausmaßes erreichen. Auch im Rahmen des Plan Puebla Panama drohen neue Schwierigkeiten. Mit dem Projekt will der mexikanische Staatschef den Süden des Landes an den internationalen Markt anbinden. Weltmarktfabriken, Infrastrukturprojekte und Agrarindustrien sollen entstehen.
In vielen Gemeinden organisiert sich die Bevölkerung gegen das Vorhaben. Nicht zuletzt, weil deren Interessen bei den Planungen von Autobahnen, Stauseen oder Industrieanlagen ignoriert wurden. Für Andrés Barrera, Professor für politische Geografie an der UNAM, ist klar.
San Salvador Atenco ist la punta visible del iceberg.
San Salvador Atenco ist lediglich die Spitze des Eisbergs. Allein in dieser Region gibt es viele Entwicklungen in den Kommunen, die vielleicht nicht so skandalträchtig, nicht so präsent in den Medien sind, wie es Atenco war. Sie entwickeln sich aber genauso gewalttätig. Die Menschen organisieren sich in ähnlichen Widerstandsstrukturen, weil sie mit gleichen Problemen konfrontiert sind. Enteignung, Vertreibung und Zerstörung der tradierten Lebensweise.
Ob der Rückzug der Regierung Fox auf diese Kämpfe mäßigend wirken wird, ist fraglich. Mehr spricht dafür, dass das konsequente und radikale Handeln der Bauern von Atenco das Vertrauen in eine autonome Organisierung gestärkt hat. Während Unternehmensvertreter nun lamentieren, mit der Aufgabe des Projekts habe man den Respekt vor Privateigentum und Rechtsstaat aufgegeben und internationale Investoren abgeschreckt, hat man in Atenco neue Pläne. Vom Ex-Bürgermeister, von der Polizei und von der Bundesregierung in Mexiko-Stadt haben die Menschen die Schnauze voll. Künftig soll ein autonomer Rat die Belange der Gemeinde regeln. Sprecherin Marta Pérez.
Autónomo es muy parecido a auténtico, original, algo nuevo, pero bueno, está basado en la libre determinación de los pueblos. Se habla, por ejemplo, de Chiapas, donde hay este municipio.
Autonomía, bueno, steht den Authentischen, den Originalen, Cernay. Aber wir reden von der Selbstbestimmung der Bevölkerung. In Chiapas spricht man auch von autonomen Gemeinden. Sie sind autonom, was ihre Kultur, ihre Bodenschätze, ihre Tradition betrifft. Uns geht es nicht darum, irgendeine Form der Autonomie zu kopieren, sondern uns unsere eigene zu nehmen, unsere Kultur, unsere Rechte, unsere Identität, unseren eigenen Lebensstil. Wir wollen niemandem sagen, was das heißt, Autonomie. Es wird sehr schwierig werden, da wir schnell mit der Macht der Bundesregierung konfrontiert sein werden. Wir wissen, dass sie keine Ruhe geben wird. Die Belästigungen werden weitergehen. Ja, davor haben wir Angst. Mehr Angst haben wir aber davor, dass wir uns spalten. Solange wir uns nicht spalten, werden wir uns immer gegen die mexikanische Regierung verteidigen können.
Y pues sí, sí, hay temor, pero mucho temor a dividirnos. Mientras estemos unidos, enfrentaremos siempre al gobierno federal.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.